heute ist, du hast eine Existenzberechtigung, du darfst leben. Und wir haben so ein schönes Lied gesungen, er kennt den Sperling, er kennt den Spatz, er kennt den kleinen Vogel, der sich durchsetzt und behauptet, ich habe heute einer Elster zugeguckt, wie diese Elster versucht hat, Spatzen zu jagen. Und so weiter, weil sie wahrscheinlich was von den Spatzen haben wollte. Aber die Spatzen haben sich so behauptet, die haben die Elster gejagt. So, deshalb, wir sind vielleicht schwach, wir sind vielleicht klein, wir sind vielleicht arm, wir sind vielleicht, ja, überfordert, aber wir haben eine Existenzberechtigung und wir dürfen uns nicht unterkriegen zu lassen. Und genau das möchte ich sagen. Du darfst dein Leben genießen, du darfst, ja, dein Leben entfalten. Das ist mein Platz. Hier bin ich zu Hause, in meinem Kiez, in meiner Kammer oder was auch immer sein mag. Lass dir das Leben nicht verderben, das Leben nicht absprechen, dich berauben und bestehlen, denn der Teufel ist ein Dieb, ein Lügner und ein Mörder. Und er sagt dir immer wieder, das kannst du nicht, das bist du nicht, das darfst du nicht, am Schluss darfst du nicht einmal mehr richtig atmen. Setz dich durch. Fang an, dich durchzusetzen. Du hast eine Existenzberechtigung. Die Birke im Park oder im Baum, im Wald, das muss ich auch durchsetzen. Das ist mein Revier. Und wir müssen lernen, unsere Reviere zu behaupten, was es auch immer heißt und was es immer auch bedeutet, dein Revier zu behaupten. Jeder Hund behauptet sein Revier und markiert sein Revier. Und warum solltest du dein Revier nicht markieren, was dir gehört, was deins ist? Du bist ja ein Eigentum Gottes und du solltest dein Anspruch erheben, das hat Gott mir gegeben, das hat Gott von mir gewollt und das wird von mir auch Rechenschaft fordern. Was hast du dort ausgemacht aus deinem persönlichen Leben? So, der Teufel will dich ablehnen und ich werde heute etwas gegen Ablehnung sagen. Du musst dich, ja, deine Hörner polieren und du musst lernen, dich durchzusetzen. Bruder, Schwester, das ist so wichtig. Der Teufel will nicht, dass es dir gut geht. Der will nicht, dass du glücklich bist. Der Teufel will nicht, dass du Erfolg hast. Der Teufel will nicht, dass du gesegnet bist. Der Teufel will gar nichts. Er könnte überhaupt nichts, denn er denkt, er ist der Herr dieser Erde, des Universums und so weiter. Er will dein Leben nur schwer machen. Und heutzutage, die Menschen sind so überfordert mit allen möglichen Dingen. Der Teufel will nicht, dass du gesund bist. Der Teufel will nicht, dass du lachst und schon gar nicht in der Kirche oder im Gottesdienst. Du darfst gar nicht fröhlich sein. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich lese gerne Witze. Nur zur Abwechslung, verstehst du, nicht nur in der Bibel, ich lese Witze, ich möchte gerne lachen. Lache über mich selber, lache über andere, lache über meine Schwachheiten, ach, und so weiter. Und dann freut man sich. Und in der Bibel heißt es einmal, wenn wir als Erlöste eines Tages zum Himmel gehen, heimkommen, unser Mund wird voller Lachen sein. Wir werden uns freuen, endlich ist alles vorbei, endlich ist der Kampf zu Ende. Der Teufel ist ein Menschenfeind, gönnt uns nichts, er will uns nur berauben, wir sind für ihn eine Konkurrenz. In aller Liebe, du bist eine Konkurrenz für den Teufel. Und deshalb werde dir bewusst, was du bist. Du bist eine Konkurrenz. Und du nimmst sein Land weg, du nimmst seine Arbeit weg, du nimmst sein Vermögen weg. Wir sind eine Konkurrenz vom Teufel. So wie Jesus auch eine Konkurrenz vom Satan war. Warum bist du gekommen, uns schon hier vor der Zeit zu quälen? Wir sind bestimmt, über die Erde zu herrschen. Und Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Es ist deine Erde, worauf dein Fuß sich setzt, das Land soll dir gehören. Denk drüber nach. So, wir machen hier dem Teufel die Erde streitbar. Das ist meine Erde, das ist mein Land, das ist mein Haus, das ist meine Familie, das ist mein Leben, das ist meine Gesundheit, das ist meine Kraft. Weißt du, er möchte dich berauben. Wir machen die Herrschaft ihm streitbar. Und er ärgert sich über uns. Deshalb haben wir auch so viele Kämpfe, so viele Anfechtungen und so viel Trouble. Du hast eine Existenzberechtigung. Gott will mit dir zusammenarbeiten und den Teufel in die Hölle jagen. Und der Teufel muss vertrieben werden. Der muss verjagt werden. Du musst ihm sagen, hier hast du nichts zu suchen. Du musst dich behaupten. Wenn du dich nicht behauptest, dann spielen ja die Leute Hans Wurst mit dir und Fußabstreife und machen mit dir alles, was sie denken, was du sein solltest. Behaupte dich. Der Teufel ist verworfen, er hat die Verbindung zu Gott verloren und Gott hat dir jetzt die Erde untertan gemacht. Unter deine Füße, er hat die Welt in deine Hände gegeben. Denk drüber nach. Und was du draus machst, ist gemacht und was du draus nicht machst, ist nicht gemacht. So, wir haben eine Verantwortung in dieser Welt. Du bist für einen ganz bestimmten Zweck von Gott geschaffen. Und Gott wird eines Tages von dir fordern, hast du wieder die Welt für mich zurückerobert? Ich habe dich in diese Welt geschickt. Ich habe dich aus, gerüstet mit allen möglichen Waffen und Möglichkeiten und so weiter. Hast du meinen Namen verherrlicht? Hast du überall Zeichen gesetzt und die Welt markiert? Das gehört Gott, so wie der Hund. Oder irgendein Raubtier, ein Löwe, der Löwe markiert auch sein Revier und wehe, da dringt einer rein. Dann bekommt er mit dem Löwen zu tun oder mit dem Wolf zu tun oder wie die Tiere auch immer alle heißen mögen. Verstehst du, du musst dich durchsetzen. Diese Welt ist dir gegeben worden, nicht dem Teufel. Begreife das. Die Welt ist dir gegeben, das Leben ist dir gegeben und dann fang an zu leben. Lebe mit Ablehnung. Die Leute mögen dich nicht, die begrüßen vielleicht dich gar nicht, die nehmen dich gar nicht an und die akzeptieren dich, aber du musst dich selbst akzeptieren. Wenn du dich selbst nicht akzeptierst, wird dich niemand akzeptieren. Deshalb, die Kraft geht ja von einem selber aus. Du musst dich akzeptieren. Du musst dich selbst annehmen, weil Gott dich angenommen hat. Du musst dich selbst lieben, weil Gott dich geliebt hat. Du musst dich selbst verstehen, weil Gott dich versteht. Schwer zu verstehen. Gott hat dich gewollt. Meine Bibel sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und du musst eines wissen, ich bin von Gott berufen, ich habe von Gott eine Bestimmung und ich lasse mir meine Bestimmung von niemand anders zerstören. Und das, was du hast, das hast du. Deshalb sagt die Bibel, halte, was du hast und versuch noch mehr dazu zu gewinnen. Der Teufel möchte dir alles Mögliche absprechen. Durch dich soll das Reich Gottes gebaut werden. Durch dich soll Jesus in diese Welt kommen und in diese Welt regieren, nicht nur durch Maria und Josef. Du bist die Maria und du bist der Josef. Und du sollst Jesus verwirklichen in deinem Bethlehem, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Kapernaum, in deinem Nazareth, was auch immer ist. Jetzt bist du der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden, nicht der Papst. Du bist es. Und du repräsentierst Gott. Wir haben einen Verrückten mal in Süddeutschland gehabt, oder da gibt es denn diesen Verrückten, der legt sich mit der Polizei an, wenn die Polizei das Auto nicht abschließt, steigt er rein und fährt weg. Und die Polizei ärgert sich und er ärgert die Polizei und deckt einfach ihre Schlampereien auf. Da stehe ich mal in einer Tankstelle, dann kommt er vorgefahren mit so einem großen Wagen und sagt, fahren Sie bitte auf Seite, meine Fahrzeuge kommen jetzt. Verstehst du, da war nichts, der wollte nur einfach Aufsehen erregen. Wir sollen lernen, Aufsehen zu erregen, denn der Teufel versucht ständig, überall wo er hinkommt, Aufsehen zu erregen. Durch die Medien, durch die Zeitung, durch Großmäuler. Ich, nein. Du musst auch dich behaupten. Und behaupten beginnt es zuerst mal mit dem Kopf und mit dem Mund. So beginnt die Behauptung. Fahren Sie bitte auf Seite, ich will hier durch. Das ist mein Platz, das ist mein Weg. Da bin ich schon immer hindurchgegangen. Du bist jetzt der Repräsentant Gottes. Ein Außenposten Gottes, ein Außenposten des Himmels. Du darfst nicht alles zulassen. Weißt du, wir ärgern uns vielleicht manchmal über manche Dinge und diese Dinge wachsen uns über den Kopf, weil wir zulassen. Wir lassen zu, dass alles vermüllt wird. Wir lassen zu, dass die Leute das und das und jenes machen, weil wir nicht unseren Maul aufmachen. Wir sollen viel öfter unseren Mund aufmachen und sagen, nee, so nicht, so nicht. Heute ist jeder Christ verantwortlich für seine Umgebung, was aus seiner Umgebung wird. Du bist nicht für die Welt zuständig. Du bist nicht zuständig für das, was in China passiert, aber du bist zuständig, was hier in Berlin passiert. In deiner Umgebung, in deiner Nähe, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Und wir sollen uns behaupten mit für die Gemeinde. Und wir sollen uns behaupten für unsere Gesellschaft, was auch immer sein will. Gott hat dich angeworben, du hast Gott zugestimmt, du hast gesagt, ja Herr, ich will dein Diener sein, ich will dein Knecht sein. Ja, tu doch was. Mach dich auf. Ich will dir dein Diener sein, du musst etwas tun. Mal aufräumen, Diener räumen meistens nur auf. Das ist Putzdienst, das sind Diener. Und wir müssen einfach anfangen mit Kleinarbeit zuerst mal, mit Kleinvieh, mit dem Ungeziefer womöglich. Nur dafür hat Gott dich eingestellt und du bist freiwillig ein Kind Gottes geworden. Du hast freiwillig ja zu Jesus gesagt und so weiter. Und jetzt, wenn du im Einklang mit Gott bist, wirst du versuchen, Gottes Willen durchzusetzen in deiner Umgebung. Gottes Wille ist das Gute, Gottes Wille ist die Ordnung, Gottes Wille ist Gesundheit, Gottes Wille ist Frieden, Gottes Wille ist Freude. Und das versucht das durchzusetzen. Wenn alle traurig sind, dann sag, komm, lass uns Fenster aufmachen und jetzt mal jodeln. Und mal fröhlich sein. Oder was anderes. Oder jetzt kompakt die Sachen raus, rein und schmeiß es raus, wenn es Unfrieden und Unruhe ist. Du solltest die Dinge, die dir Unruhe machen und unglücklich machen, rausschmeißen. Denn das in deinem Leben nichts zu suchen. Denn du bestimmst, was in deinem Leben passiert. Du kannst nicht krank werden. Kein Mensch wird krank. Aber wenn du es zulässt, Ja, es geht die Grippe rum, jetzt geht die Seuche rum und so weiter. Oh, wir werden krank. Dann die Krankheit beginnt im Kopf, beginnt im Denken. Und das, was du in deinen Gedanken zulässt, ja, guck mal, die werden alle krank. Nein, du musst nicht krank werden. Jetzt haben sie alle Alzheimer, jetzt haben alle Demenz. Verstehst du, und jetzt fangen sie an, verrückt zu spielen, alle miteinander. Und das wird den Leuten was eingeredet und einsuggeriert. Merkst du es nicht, du zitterst? Ja, ich zitter manchmal, so verstehst du. Weil ich meine Finger bewegen will und weil ich mobil bleiben möchte. Und ich habe zu Hause so einen Rumbler, da wackele ich hin und her. Verstehst du, ich zittere, ja. Tu was für meine Gesundheit. Ich lasse nicht zu, dass das und jenes in meinem Leben passiert. Natürlich werde ich mich gehen lassen. Und das Problem heutzutage ist, die meisten Leute lassen sich gehen. Die tun nichts gegen den Strom, gegen den Zeitgeist, gegen die öffentliche Meinung. Die lassen sich gehen. Gott hat den Adam ins Paradies gesetzt und gesagt, Adam, das Paradies ist nicht zum Schlafen da und zum Erholen, zum Urlaub und Baden gehen. Nein, Adam, baue das Paradies, erhalte das Paradies, pflege das Paradies. Das musste der liebe Adam tun. Denn die meisten Leute denken, wenn sie Christen sind, sie fangen das Schlaraffenleben an. Nein, das Leben, der Glaube und alles miteinander ist kein Schlaraffenleben. Wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Adam, baue den Garten, pflanze neue Pflänzchen wieder, siehe Samen aus, ziehe was Neues wieder auf. Und gib den Tieren einen Namen, wie sie alle heißen. Stell einen Katalog her, dass man weiß, dass die Generationen nach dir wissen, was das alles war und wie das alles funktioniert. Wir haben einen Auftrag des Erhaltens, einen Auftrag der Verwirklichung und einen Auftrag gegen jede Form von Ablehnung anzugehen. Und das Wichtigste dabei ist die Verbindung nach oben. Wenn du die Verbindung nach oben hast, dann ist alles okay. Und solange die Verbindung nach oben nicht stimmt, und das ist zuerst mal in deinem Kopf und dann die Verbindung zu Gott. Und viele Menschen haben hier ein gestörtes Verhältnis zu Gott. Die beten nicht mehr, die lesen nicht mehr die Bibel, die hören keine Predigt mehr. Und der Glaube kommt von außen her. Wir Menschen, wir werden von außen her beeinflusst, auf jeden Fall. Entweder durch das Positive oder durch das Negative. Und deshalb, wer und was beeinflusst uns? Unser Gedanken, unser Leben. Der Teufel möchte uns auf jeden Fall aus der Anbetung Gottes rauskatapultieren, dass wir nicht mehr Gott anbeten, dass wir Gott nicht mehr loben, dass wir Gott nicht mehr preisen. Dann brauchen wir alle möglichen Therapien, alle möglichen Kuren, alle möglichen Medikamente. Und die nützen uns gar nichts. Die verdrängen nur alles. Aber Anbetung ist auch eine Form der Verdrängung in aller Liebe. Und Gott hat uns das gegeben. Ich lobe den Herrn und ich preise den, weil ich, wenn ich mein Haupt erhebe, dann gucke ich nicht mehr, was da unten ist. Und ich kann nur in meinem Leben entweder zur Decke gucken, zum Himmel gucken, zu den Sternen gucken, oder ich kann nur hier auf diese Erde schauen. Ich kann nicht gleichzeitig mit meinen Augen, so raffiniert bin ich noch nicht, und ich schiele auch noch nicht. Deshalb, wir müssen uns entscheiden. Will ich nach oben schauen, Gott anbeten, loben und preisen? Oder will ich auf die Schwierigkeiten achten, auf die Probleme achten, auf die Niederungen achten, auf den Sumpf achten, auf die, ja, alles, was so den Menschen zusetzt und Probleme macht. Der Teufel versucht uns immer wieder runterzuziehen. Siehst es nicht, wie das da alles so krabbelt und knirscht? Ja, du siehst es. Aber du kannst genauso Gott loben und preisen. Und wir sollen uns auf Gott konzentrieren. Das ist so wichtig. Wenn du dich behaupten willst, wenn du deine Existenz erkämpfen möchtest, musst du dich auf Gott konzentrieren. Und Gott hat mich geschaffen, ich bin hier der Löwe, der König der Löwen, ich verwirkliche mich selbst, das ist mein Revier. Fahren Sie bitte auf Seite, machen Sie Platz. Ja. Und wenn du das sagst, dann werden die Leute zuerst mal dir widersprechen. Und jeder, der um seine Existenz kämpft, hat zuerst mal Widerstand, hat zuerst mal Ablehnung, hat zuerst mal Probleme. Ja, du musst dich behaupten. Und ich weiß, wie schwierig das ist, sich zu behaupten. Gott hat uns hier auf diese Erde gesetzt, uns zu verwirklichen, aber nicht nur uns, sondern Gott zu verwirklichen. Ich komme im Namen des Herrn. Goliath, rutsch mir den Puckel runter. Du musst es ganz anders denken. Du hast ein falsches Denken in deinem Leben entwickelt. Ja, wir sind nichts, wir können nichts. Wir haben keine Schwerter wie die armen Israeliten damals in den Tagen Sauls. Und wenn sie Schwerter gebraucht haben, sie sind zu den Philistern gegangen und eingekauft dort. Wir haben ja nichts, wir sind arm. Die ganzen Minderwertigkeitskomplexe kommen nur von dem Teufel, der uns Armut eingeredet hat. Ja, wir können uns das nicht leisten. Du weißt ja, das ist alles so teuer geworden inzwischen. Ja. Der Teufel versucht uns, einen Armutsgeist einzusuggerieren. Fang dich zu behaupten. Und ich weiß noch, als wir dann mal in Urlaub fuhren, wir haben kein Geld gehabt, aber ich habe gesagt, wir machen Urlaub. Wir machen Urlaub, wir nehmen uns Urlaub und wir fahren in Urlaub. Ich bin mit 100 D-Mark damals bis nach Genua gefahren, im Volkswagen übernachtet und so weiter. Und dann, ja, wir wussten gar nicht, wo wir richtig schlafen, aber dann unterwegs in Genua, da denke ich, hier ist beleuchtet der Platz. Und als wir morgens aufwachen, die Leute gucken zum Fenster rein, was wir da, Volkswagen, da kannst du gar nicht so gut schlafen. Und dann gucken sie rein und dann stehen wir vor der Polizei. Also sicher, da konnten wir gar nicht wohnen. Und mit 100 D-Mark, man kann Urlaub machen. Du sagst, das geht nicht. Doch, das geht vieles. Wenn man will, wenn man was unternimmt. Und die meisten Leute unternehmen nichts. Ja, wir sind arm, wir sind Studenten und wir waren Studenten. Wir sind arm, wir können gar nichts. Ja, behaupte dich. Verwirkliche dein Leben. Lass dich nicht, dir nicht Armut einzureden, Minderwertigkeit einzureden. Mach was aus deinem Leben. Es geht nicht um Materialismus allein. Es geht um das positive Denken in unserem Leben. Glaub an dich selbst, glaub an Gott und glaub an das Leben. Gott hat dich in diese Welt hineingestellt. Heute geht es um mehr als nur einen heißen Draht zu Gott für mich. Weißt du, so viele Christen, sie beten und sie beten sogar viel zu viel in aller Liebe. Sie lesen viel zu viel in der Bibel. Doch, die einen machen zu wenig und die anderen machen zu viel und übertreiben das. Und alles ist ungesund. Die ganzen Übertreibungen sind ungesund. Habe ein gewisses Maß ausbalanciert sein. Und bittest du Gott nicht nur als Pannendienst, als Nothelfer in einer Situation? Nein, lass Gott auch an dir arbeiten. Gott will dich wiederherstellen. David, geh auf den Goliath zu. Was will dieser Unbeschnittene hier? Und was macht der David? Ein kleiner Junge, von dem niemand was erwartet hat. Seine Brüder haben von ihm nichts erwartet. Sein Vater schon gar nicht. Den hat er gar nicht mal eingeladen, als der Samuel kam zur Salbung. So, aber dieser Daniel, nicht dieser Daniel, dieser David war von Gott geliebt, von Gott gewollt. Und du weißt, ich bin von Gott gewollt. Ich habe eine Bestimmung, nicht nur um Halleluja zu singen auf der Weide. Nein, um die Schafe zu hüten. Und Drecksarbeit zu machen. Ich bin berufen, um König zu sein. Und das, was du denkst, was du von dir selber glaubst, das bist du. Das kann ich dir schriftlich geben heute. Das bist du. Deine Gedanken bestimmen deinen Weg, dein Leben. Dir geschieht's nach deinem Glauben. Und die Bibel sagt auch, oder in der Geschichte von Hiob ist es, das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Oh. Spiel nicht mit dem Feuer, das Haus könnte anbrennen. Oder die Diebe könnten kommen und mir die Rinder stehlen. Verstehst? Was ich befürchtet habe, ich könnte krank werden, ich könnte Pest bekommen oder was auch immer ist, Pocken. Und das hat er auch alles gekriegt, was er befürchtet hat. Ich könnte das und das bekommen. Was erwartest du? Deine Erwartungen bestimmen dein Leben. Und wir haben diese Tage hier einige gute Botschaften gehabt. Besiege deine Entmutigung. Der Teufel will dich nur entmutigen. Aber Gott sagt, geh vorwärts, geh mutig vorwärts. Und der David geht auf diesen riesen Goliath zu. Der läuft nicht weg. Behaupte deinen Platz. Lauf den Leuten nicht weg. Lauf vor den Problemen nicht weg, sondern lauf auf die Probleme zu. Du sollst sie wie Riesen fressen. So hat es ja Josua und Kaleb da dem Volk Israel gesagt. Wir fürchten uns nicht. Und Furcht ist eine starke Waffe. Furcht ist eine starke Waffe. Die Furcht möchte dich fertig machen. Die Furcht möchte dich runterziehen. Besiege deine Entmutigung. Und dann haben wir letzten Sonntag gehabt, du sollst dich nicht fürchten. Du sollst dich nicht fürchten vor gar nichts. Du sollst angstfrei sein. Und wenn du angstfrei bist und die Leute merken, du hast keine Angst, die machen Rückzieher, die sind still, die meckern nicht mehr. Und die meckern und kritisieren und schimpfen und so weiter, solange du nur Bücklinge machst. Wir sind nicht dazu da, um Bücklinge zu machen. Gott hat uns berufen, als König und Priester zu sein in dieser Welt, in aller Liebe. Und Könige sind nicht Angsthasen. Und wenn sie Angsthasen sind, sie werden ermordet und umgebracht. Und haben sowieso nichts auf dem Thron zu suchen. Und wir sind bestimmt, als Könige und Priester Gottes zu sein und zu residieren. Gott hat den Menschen den Geist gegeben und dieser Geist sollte aktiv sein. Dein Geist sollte nicht passiv sein. Und in dem Moment, wo du nur einen Augenblick passiv bist, hat der Teufel schon triumphiert. einen Moment nur lasch bist und sagst, heute penne ich mal ein bisschen. Heute ruhe ich mich ein wenig aus. Heute, und dann stehst du auf. Da war der Wolf da. Er hat deine ganzen Schäfchen gefressen. Ja. Wir sollten wach sein, sagt die Bibel. Wir sollen aktiv sein. Wir sollen geistig fit sein. Und uns immer wieder vergegenwärtigen. Ich bestimme hier die Situation. Nicht der liebe Gott. In aller Liebe, so lieb der liebe Gott auch ist. So viele Menschen sind so fromm. Der Herr bestimmt alles. Nein. Ohne dich macht der Herr Jesus gar nichts. Hast du es gehört? Ohne dich macht der Heiler nichts. Gestern haben wir ein tolles Thema gehabt. Gebt ihr ihnen zu essen bei der Speisung der 5000? Die Jünger sollten es geben. Ja, wir haben kein Geld. Wir haben das nicht, wir haben das nicht. Aber der Herr Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Kannst du die Predigt anhören? Wir haben das in der Hand, was mit uns passiert und nicht passiert. Du hast eine Existenzberechtigung. Ich will dich aufmöbeln. Ich will dir Dampf unter dem Hintern machen. Ich will, dass du springst und dass du rennst und läufst und sagst, ja, ich lebe, weil Jesus lebt. Ich bin stark, weil Jesus stark ist. Er ist stark in mir, nicht woanders. Der Herr Jesus ist nicht stark im Kosmos. Der Herr Jesus ist nicht stark hier irgendwo in Deutschland oder Amerika. Das sind sowieso alles nur äußerliche Dinge. Der Herr ist nicht stark, aber da, wo starke Menschen sind, da ist Jesus stark. Die aufstehen und gegen den Strom schwimmen. Ich habe diese Tage den Durchzug der Kinder Israel durch das Rote Meer angeguckt. Aber in einer ganz anderen Version habe ich noch nie so gesehen. Und da ist Moses und der Moses teilt nicht mit dem Stock das Wasser, sondern Moses springt ins Wasser rein und er schwimmt durch. Und dann schwimmen auch die anderen Israeliten durch. Bisschen anders, bisschen komisch. Ich habe gesagt, sowas sieht das nicht. Wir denken immer, mit dem Stab, da schlägt man rein, da teilt sich das Wasser. Und dann plötzlich, als der Moses drüben war, hat sich das Wasser geteilt. Hat Gott ein Wunder gewirkt, nachdem er reingesprungen ist. Und ich verstehe die Philosophie viel, viel besser, jetzt, seitdem ich diesen Film gesehen habe. Genauso im Jordan, als die Israeliten vor dem Jordan waren, die haben die Bundeslade getragen und als der erste Priester noch, ja, wie die auch angezogen waren, mit den Schuhen, die haben keine Gummistiefeln gehabt, die sind mit den Schuhen, Füßen ins Wasser, rein in den Jordanwasser, kommen wir um, so kommen wir um, wir gehen hinein. Du hast eine Existenzberechtigung. Und als die ersten Priester, die Bundeslade getragen haben, ins Wasser reingestiegen sind, da teilt sich der Jordan. So, die Grundlage war ein bisschen so Jordan-Geschichte. Und Durchzug durch das Rote Meer. Moses wusste, hier ist eine seichte Stelle. Hier kann Gott ein Wunder tun. Und du musst auch wissen, wo ist eine seichte Stelle? Wo kann der liebe Gott ein Wunder tun? Du sollst nicht immer irgendwas sagen, ja, hier muss ich durch hinein. Moses kannte das Land. Er war 40 Jahre in Midian, in der Gegend, wo die Kinder Israel durchgezogen sind. Er wusste viel besser, als du denkst. Wir denken, das hat der liebe Gott alles ihm geschenkt. Nein, Gott hat ihm geschenkt, den Verstand. Und Gott hat ihm gezeigt, guck mal hier, so kommt Manna vom Himmel runter. Und so, hier ist Wasser im Felsen. Und hier passiert das, dass die Wachteln vorbeiziehen. Er kannte, er lebte ja 40 Jahre in der Wüste. Wenn du 40 Jahre in so ein kleines Gebiet wie Baden-Württemberg oder hier Berlin lebst, in so einer Region, du lernst die Gegend gut kennen. Und Gott hat sein menschliches Wissen und die göttliche Offenbarung zusammengebracht und kombiniert und etwas Gewaltiges draus gemacht. Und deshalb, du und Gott, ihr seid unschlagbar. Du und Gott. Und deshalb, du solltest dein Wissen, deine Fähigkeit, das, was du gelernt hast. Und Moses war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Wir haben das meiste schon vergessen und verloren. Denn in Alexandria, da war ein gewaltiges Wissen vorhanden. Schade, dass die Bibliothek abgebrannt ist. Und die Ägypter haben gewaltiges Wissen gehabt. Und Moses hat dieses gewaltige Wissen aus Ägypten, das gewaltige Wissen aus Midian und das gewaltige Wissen von oben von Gott, beides zusammengebracht. Und das hat ihn so stark gemacht. Das hat die Kinder Israel zu dem Volk Gottes gemacht. Und du bist Volk Gottes, wenn du das natürliche Wissen gebrauchst, das Wissen, das du in der Schule gelernt hast, und das Wissen, das von oben kommt, durch den Heiligen Geist. Diese drei Sachen zusammenbringst. Und dann bist du unschlagbar. Ich will dir nur helfen. Behaupte dich selbst. Behaupte dein Leben. Behaupte das, was du bist, was du gelernt hast. Und in der Bibel heißt es immer wieder, bleibe in dem, was du gelernt hast, was du entdeckt hast. Lass dir das nicht nehmen, lass dir das nicht ausreden, diesen kindlichen Glauben. Ich bin so froh, dass ich meinen kindlichen Glauben behalten darf. Daddy, Papa, Heiland. Lass dir diesen Glauben nicht nehmen, aber lass dir auch das Wissen nicht nehmen, dass du vielleicht in der Schule bekommst. Das Schulwissen, die Schulweisheit, die ist nicht vom Teufel, denn der Teufel hat keine Weisheit. Der ist blöd, der ist dumm. Und ich merke es immer wieder, wie dumm der ist, wenn es sich so mir nähert und sich da versucht, mich anzugreifen und anzugehen und mich versucht, mich da zu demolieren. Ich weiß. Da wenig Ahnung, denn der ist aus der Gnade Gottes gefallen, hat das göttliche Wissen nicht mehr, aber was anderes hat er nicht. Was anderes hat er nicht. Deshalb gebrauche das, was du hast. Deine Wirklichkeit, deine Träume. Fang an deinen Träumen zu arbeiten, auch wenn die Leute dich auslachen und sagen, du spinnst. Jeder, der träumt, spinnt. Hast du schon einen gesunden Träumer gesehen? Der fantasiert, der sieht Dinge im Geist, der sieht Visionen, der sieht Gesichter, der hat Offenbarungen. Der spinnt. Ja, aber das Wichtige ist, von wem kommt diese Spinnerei? Von Gott? Von meinem Bauch, dass ich zu viel Erbsen gegessen habe? Oder woher kommt dieses Fantasieren? Und ich denke nur an die Gesichter der Bibel, die Träume der Bibel, diese 39 Träume, die wir in der Bibel haben, das sind von Gott gewesen, von Gott eingegebene Träume, und die haben sich erfüllt buchstäblich. Aber du musst dich zuerst mal behaupten mit deinem Traum. Josef musste sich mit seinem Traum behaupten. Die Geschwister haben an ihn nicht geglaubt. Und ich sage dir auch eins, an dich glaubt auch kein einziger Schwanz. Entschuldigung. Da glaubt niemand. Weißt du, du bist nothing. Wir haben fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das ist jeder zu viel. Und in den nächsten Tagen, wenn da kein Wunder passiert, wir werden vielleicht 20 Milliarden haben. Ich bin auch in der Schule gewesen, haben wir nur 1 Milliarde Menschen gehabt. Und dann haben wir schon ganz groß, was die Leute da erzählt haben, was die da in der Schule im Unterricht uns da vorgegaukelt haben. 1 Milliarde Menschen, können wir die überhaupt noch ernähren? Und du siehst, was wir alles können. Ein einziger Bauer heute, habe ich gerade in den Nachrichten gehört beim Herfahren, ein Bauer ernährt 145 Personen. Überlege einmal, früher hat der Bauer nur seine Familie ernährt. Aber heute dank der Technik, dank der Chemie, dank vielen anderen Dingen, was der Bauer macht. Du hast eine Existenzberechtigung. Und du hast eine Existenzberechtigung nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie. Meine Bibel sagt, du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Wenn du mit dem lebendigen Gott die Verbindung hast und diese Verbindung nicht gestört ist, dann wirst du dich verwirklichen können. Aber natürlich ist der Teufel versucht, alles zu zerstören. Guck mal, da sind die Grünen und was weiß ich, welche Farbe die Politiker auch sein mögen, die versuchen ja alles mögliche. Das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Verstehst? Und am Schluss sind wir wieder in der Hungerland und so weiter, weil wir das alles nicht mehr machen. Wir sind wieder wie die Wilden, wenn es nur weitergeht. Verstehst du? Das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Du darfst alles. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Hörst du mir zu? Bist du noch da? Mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles bessert mich. Nicht alles frommt mich. Nicht alles ist okay. Ich gebrauche nur meine Möglichkeiten. Und genau das ist, was ich heute Morgen sagen möchte. Gebrauche deine Möglichkeiten. Geh über die Brücke, die Gott dir heute Morgen gibt. Deine Möglichkeit, das ist deine Brücke. Überquere diese Brücke und diese Brücke von diesseits ins Jenseits. Bring das zusammen von jenseits ins diesseits wieder. Diese Brücke, da sollte Kommunikation sein. In Südamerika erzählen die Eingeborenen früher. Unsere Vorfahren, da gab es einen ganz großen Baum und unsere Vorfahren sind immer in den Himmel gestiegen, sich dort oben bedient, was sie gebraucht haben, und sind wieder runtergekommen. Unsere Vorfahren, da war eine blöde Frau, die hat oben die Krone abgeschnitten und seitdem kommen wir nicht mehr in den Himmel. Tolles Bild, natürlich eine andere Form von der Schöpfungsgeschichte und Sündenfall, was wir haben. Du solltest es nicht nehmen. Wir brauchen diese Verbindung nach oben. Zum Himmel, zum Reich Gottes. Und diese Verbindung beginnt zuerst mal durch die Predigt heute, durch die Verkündigung. Dann wächst wieder die Krone nach oben, dass du dort hineinkommen kannst. Diese Brücke müssen wir passieren von diesseits zu jenseits. Und von jenseits zu diesseits wieder. Nicht nur Einbahnstraße, dass wir nur nach jenseits trachten. Nein, wir sollen auch das Jenseits herbeisehnen und uns herbeiwünschen in unser Leben, in unser Dasein. Und diese Verbindung ist so wichtig. vom Bewusstsein zum Unterbewusstsein, vom Fassbaren zum Unfassbaren, vom Fleisch zum Geist und vom Geist zum Fleisch. Wie soll das alles verarbeiten können, das Böse wie das Gute? So viele Christen, die wollen nur das Gute, oh Heiler, nur das Gute. Und dann beten sie sich wie Slalomfahrer da an die Probleme vorbei. Du sollst alles nehmen, das Gute wie das Böse. Das ist knallhart, was ich sage, und ich werde jetzt begründen. Ich möchte das beweisen, auch hier von der Bibel her. 1. Mose 28, diese Himmelsleiter. Jakob sieht diese Himmelsleiter, so wie diese Südamerikaner dort in Mexiko die sehen. Weißt du, da steigen Engel auf und nieder. Auf und nieder. Das ist zweigleisig, nicht eingleisig. Die Engel Gottes steigen auf und nieder. Das heißt, meine Gedanken kommunizieren mit Gott. Und Gott gibt mir die Antwort. Gott gibt mir Impulse. Für meine Existenzbehauptung brauche ich göttliche Impulse. Wenn ich nicht wüsste, dass Gott mit mir ist, kann ich einpacken und nach Hause gehen. Aber weil ich weiß, Gott ist mit mir, was soll's? Da können wir alle Puckel runterrutschen. Und nach mir die Sintflut. So. Und Jakob ist ein Flüchtling. Jakob ist unterwegs. Er wollte den Segen haben. Er wollte den Segen haben, um jeden Preis, koste was es wolle. Er hat seinen Bruder betrogen, seinen Vater betrogen. Und vielleicht bist du auch so einer. Du willst den Segen Gottes um jeden Preis in deinem Leben haben. Du willst dich behaupten. Du willst der Erstgeborene sein. Du willst der Gesalbte, der Gesegnete sein. Du willst Erfolg haben in deinem Leben. Und du möchtest die Verheißungen erlangen, was Gott dem Vater Abraham und Isaak gegeben hat. Aber du bist halt der Zweite. Esau ist der Erste. Esau ist der Erste. Leider. Und hier auf der Flucht verbindet sich Gott mit Jakob. Ganz toll, finde ich. Und dort erscheint der Herr ihm, und so ist es, wie man seine Existenz erlebt, seine Existenz behauptet und sich in dem bewährt, wo Gott ihn hineinstellt. Das hat nur ein paar Minuten gedauert, dieser Traum. Ein Traum dauert keine 8 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange du träumst, aber ich träume nur ein paar Minuten. Manchmal, oh, ich denke, das war fast die ganze Ewigkeit. Und so war es beim Jakob. Er sieht die Engel Gottes auf und nieder, und wie die da singen und mit Flügelchen flattern und was weiß ich, ob die Flügel hatten oder nicht, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, was die alles dort machen. Und hier lese ich 1. Mose 28, Vers 12 und folgende Versen. Und der Herr stand auf der Treppe oben auf der Leiter. Und der Herr stand oben auf der Leiter. Weißt du, in deinem Leben muss oben der Herr stehen. Auf der Leiter. Der Herr stand auf der Leiter und sagte zu ihm: Jakob, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaak. Viele haben es noch nicht damals gegeben, aber das reicht schon, die zwei, Abraham und Isaak. Und das Land, auf dem du liegst, das Land, auf dem du sitzt, das Land, auf dem du arbeitest, auch wenn es nur 40 Quadratmeter Wohnraum ist, das Land, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und sie werden so zahlreich und unzählbar heißt es. Wir haben auch ein anderes Wort, zahlreich, unzählbar sein, wie Staub auf der Erde. Und sie, die werden sich in allen Himmelsrichtungen ausbreiten. Das hat Gott gesagt. Ich werde dir beistehen, lieber Jakob. Ich bewahre dich, wo du auch hingehst. Und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Du hast eine Existenzberechtigung, das ist dein Land. Cliff Richard hat ein schönes Lied gesungen und einen Film sogar gedreht, His Land, das ist sein Land. Jesus Land, Israel und so weiter, das ist sein Land. Hier war er zu Hause. Ich bin nur gesandt zu den Kindern Israel und so weiter. Sein Land, wo du hingehst, ich werde dich wieder zurückbringen. Ich lasse dich nicht in Stich, und alles, was ich dir versprochen habe, werde ich tun. Wenn du heute noch keine Losung gezogen hast, keine Verheißung hast, nimm das Wort Gottes als deine Losung für dein persönliches Leben. Ich werde dich nicht in Stich lassen. Und genau das ist es, was Jakob brauchte, die Verbindung mit Gott. Oben steht der Herr. Und guck zu, da liegt der arme Kerl, Stein als Kopfkissen, und träumt und fantasiert. Und ist im Delirium und was weiß ich auch, was da alles war. Auf jeden Fall, das war so tiefgreifend, dass es ihn nicht mehr losgelassen hat. Dank dieses Traumes hat er 21 Jahre durchgehalten. Hätte diesen Traum nicht gehabt, wäre gar nicht, all das, was so auf ihn zukam, hätte es gar nicht überlebt. die Verbindung mit Gott. Und dort oben auf der Treppe schließt Gott einen Bund mit ihm. Jakob, wo du hingehst, da gehe ich auch mit. Was du machst, mache ich auch mit. Und was bis dir geht, geht's auch mir. Verstehst du da was? Das ist Gott. Gott macht nicht mehr, als was du machst. Hast du es verstanden? Sonst, weißt du, sonst verstehst du das Evangelium nicht. Du denkst ja, das muss der Herr alles machen. Nein, was du machst, das macht nur der liebe Gott. In aller Liebe. Was du nicht machst, das macht er auch nicht. Dazu hat er kein Recht. Das ist auch gar nicht fähig. Wo du hingehst, was du machst, wo du drauf deinen Fuß setzt, das Land gehört dir. Gott schließt dir einen Bund. Und du musst über diese Brücke gehen. Und Gott sagt immer wieder in der Bibel, wenn wir dort studieren und uns mit der Bibel beschäftigen, wo du hingehst, ich werde dir beistehen. Was du unternimmst, ich werde dir helfen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Aber wenn du nichts unternimmst, wird nichts passieren. Wird Gott dich im Stich lassen. Er wird nichts tun. Du musst etwas tun mit dem Herrn zusammen. Und deshalb, wir machen immer den Anfang. Wir sind immer die Ersten. Und dann kommt alles andere, auch der liebe Gott. Und deshalb heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles zufallen. Dann wird alles automatisch gehen. Da wirst du überrascht sein. Wenn du sagst, hier wohne ich, das ist meine Wohnung. Bei mir gegenüber auf dem Baum, da war ein Specht. Und jetzt ist kein Specht, weil die Leute so viel Krach gemacht haben auf der Nachbarseite und gebaut haben und so weiter, ist er wieder ausgezogen. Aber ich habe mal beobachtet, da kommt ein anderer Specht und will da rein und er kämpft und schimpft und haut und schlägt. Der sagt, das ist mein Nest. Du musst dein Nest behaupten. Du musst deine Familie, für deine Familie kämpfen wie ein Löwe. Du musst für deine Arbeit kämpfen. Du musst für alles kämpfen. Dir wird nichts in den Schoß gelegt. So, wir sind zum Kämpfen geboren. Wo du hingehst, und Jakob war bereit hier, hör mal, was da alles so passierte. Wo du hingehst, was du machst, ich werde dich segnen. Aber marschier jetzt, geh weiter, bleib hier nicht liegen. Und erfreue dich nicht der Segnung, des Traumes, der Vision. Oh, ich bin ein Visionär. Ich habe den offenen Himmel gesehen. Vergiss es. Jakob war bereit, für den Segen zu leiden. Jakob war bereit, für den Segen zu kämpfen. Jakob war bereit, die Folgen des Segens, was er sich selber eingebrockt hat dort in, zu Hause beim Isaac, wo er reingelegt wurde von seiner Mutter. Er war bereit, die Folgen des Segens auszubaden. Der Segen muss ausgebadet werden, so ausgelöffelt. Die Konsequenzen des Segens müssen getragen werden. Er ist bereit, in die Fremde zu gehen. Er ist bereit, Opfer für den Segen zu bringen. Er ist bereit, sogar in Lebensgefahr zu geraten für den Segen. Also den Segen gibt's nicht umsonst. Gott segne dich. Aber dann mach dich gefasst, was dann passiert. Jakob war bereit, sogar Flüchtling zu sein, um nur gesegnet zu werden. War bereit, sich zu blamieren. Jakob war bereit, für den Segen zu verzichten. Er war bereit, für den Segen über den Tisch gezogen zu werden, verspottet, verlacht zu werden. Er war bereit, sogar für den Segen betrogen zu werden. Er hat es ausgebadet. Seine Söhne haben ihn betrogen, 10-fach. Josef, dein geliebter Sohn ist tot. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Er war bereit, für den Segen hart zu arbeiten. Wir kennen ja seine Geschichte. Weißt du, wir denken nur, der Segen ist eine einfache, schlichte Lösung. Das geht alles so schnell, wie geschmiert, wie gebuttert. Nein, so ist der Segen leider nicht. Der ist auf Dornen und Disteln gepflastert. Für den Segen, weißt du, gibt es keine einfachen Lösungen. Da muss man hart arbeiten. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, was Gott mir diese Tage aufs Herz gelegt hat. Wir möchten immer ganz schnelle Lösungen, so Instant-Kaffee, McDonald's und was weiß, Schnellverfahren da umrühren und schon genießen. Doch das gibt's nicht im Leben. Wer echt leben will, erfolgreich sein möchte, das Ziel erreichen möchte, was auch immer ist, der muss ernsthaft an Gott, an seinem Leben arbeiten, der muss ernsthaft Gott suchen. Sucht mich. Weißt du, Gott hat sich versteckt. Gott ist ein verborgener Gott. Wer gute Tage sehen will, heißt es, der soll das und das und das tun. Von selbst kommen die guten Tage nicht. Wer gute Tage sehen will, der muss verbindlich werden. Was das auch immer heißt. Verbindung nach oben zuerst mal. Und dann Verbindung zu den anderen Leuten. Verbindung zu sich selber. Und Verbindung hat einen Preis. Und sogar einen hohen Preis. Und es ist eine hohe Belastung, so eine Verbindung. Es ist eine Verpflichtung. Ich denke nur an die Ehe. Was ist so eine Ehe? Willst du? Freilich, man möchte Sex haben, man möchte ein bisschen Liebkosung, ein paar Küsse und so weiter. Aber da ist viel mehr an einer Ehe. Willst du den Partner oder die Partnerin annehmen? Was auch immer sein mag. Verbindlich sein. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mir Gott dieser Tage aufgeschlossen hat. Und Jakob sagt, ich möchte die Rahel, die Süße mit den schönen, brennenden, flammigen Augen. Die Rahel als meine Frau, was muss ich da tun? 7 Jahre arbeiten, lieber Jakob. 7 Jahre arbeiten, dann kriegst du deine Rahel, dann kriegst du deine Süße, deine Traumfrau oder Traummann, was es auch immer sein mag jetzt diese Tage. Das kriegst du, 7 Tage Arbeit. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Als dann die Hochzeitsnacht ist, dann macht den Schleier auf. Du, oh Schreck, das ist die Lea mit den blöden Augen, steht bei mir in der Bibel, Martin Luther übersetzt, was es auch immer war. Vielleicht schielte sie oder andere Bibelausleger sagt, sie hat keine Farbe in den Augen gehabt. Die Lea. Und dann sagt sie, nein, ich habe für die Rahel gearbeitet, für meine Süße. Und dann sagt Laban ganz was Gewaltiges, bei uns im Lande ist die Sitte, dass zuerst die Ältere, dass du die Ältere bekommst und dann erst kannst du die Jüngere heiraten. Die Rahel, deine Süße. Die Ältere. Da steht eine Botschaft drin. Bei Jakob geht's gleich um 2 Frauen. Die eine mochte er nicht, das war die Lea. Und der andere mochte er, die Rahel. Und da musste er nochmal 7 Jahre arbeiten. Und diese beiden Frauen, jetzt hör mir zu, das ist meine Auslegung, jetzt kannst denken, was du willst. Diese beiden Frauen symbolisieren die beiden Welten, in denen wir leben, im Diesseits und im Jenseits. Die Lea ist für Diesseits und die Rahel ist für Jenseits. Das sind diese 2 Bilder. Gott muss gesucht werden, wenn man einen Partner sucht. Und Jakob wurde hier enttäuscht, bitter enttäuscht, als er seine Lea auspackte. Das habe ich gar nicht gesucht. Das wollte ich nicht. Und so viele Christen, die trachten nach dem Himmel und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kriegen sie die Lea ins Bett. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte nicht arbeiten. Ich wollte nicht diese blöde, doofe oder was auch immer gewesen sein mag. Weißt du, wir müssen zuerst mal, wenn wir das Schöne, das Gute, das Wunderbare haben möchten, zuerst einmal für das Diesseits, für diese fiese Welt da sein, zuerst mal Enttäuschungen und Krisen auf uns nehmen, zuerst mal Entmutigungen über uns ergehen zu lassen, Misserfolge einpacken, Bauchlandungen, Rückschläge, Pleiten und Widerstände zu erleben. Das ist es, was wir zuerst mal durchmachen. Aber das wollte ich doch nicht, Herr. Ich wollte meine Rahel, die Süße. Verstehst du? Aber diese Lea, diese Blöde da. Und die muss vielleicht auch komisch gewesen sein. Wer will schon Misserfolg in seinem Leben haben? Wer will vergeblich arbeiten? Aber wenn du den Segen Gottes haben möchtest in deinem Leben und den Willen Gottes erfüllen möchtest, richtig erfüllen möchtest, musst du die Lea nehmen, ob dir es passt oder nicht. Die Lea. Jakob muss nochmals 7 Jahre für die Rahel arbeiten, für den Himmel, für das Jenseits, für die Süße. Bei uns ist Sitte, 1. Mose 29, Vers 26, dass zuerst die Jüngere gegeben wird. Die Jüngere heiratet. Die Jüngere. Und wir entschuldigen uns vielleicht den Labern und sagen so und so, das ist Sitte bei denen gewesen. Nein, hier ist eine Botschaft drin für Christen. Eine Botschaft für Christen. Es ist normal und vollkommen in Ordnung, dass du zuerst mal für das Natürliche arbeitest. Für das, was dir gar nicht schmeckt. Was du gar nicht wolltest. Und dann kriegst du erst das Süße, das Himmlische, das Geistliche, das Göttliche. Die zweite, die ist uns mehr, die ist uns sympathischer, angenehmer, netter. Ach, weißt du, nur der Heiland und ich, einfach mit ihm verbunden sein. Die liegt mir mehr, diese Rahel. Aber die Lea, die gefällt mir gar nicht. Aber wir müssen zuerst mal die Ältere nehmen. Den alten Menschen, das alte Wesen, mein Wesen, meine Natur, mit der muss ich zuerst mal fertig werden. Das muss ich akzeptieren. Und zuerst muss ich mit der Älteren die Ehe und die Verbindung eingehen und versuchen, da das Beste mit ihr zu machen. Wir wollen zuerst einmal, ja, das Liebliche. Nein, aber Gott sagt uns, das Bittere, das Doofe, das Verrückte. Und Jakob muss zuerst mal das Unliebliche annehmen. Geschwister, und wenn wir Kinder Gottes werden, wir müssen zuerst mal uns mit dem Unlieblichen abgeben und abplagen. Jakob muss zuerst mal das Bittere akzeptieren, das Traurige, das Schwierige, das Blöde. Puh. Also ich finde, die Luther-Übersetzung ist schon gut. Blöde Augen, blöde Natur, blödes Wesen. Muss ich mich damit immer noch rumplagen, dieses komische Wesen da? Wir sind schnell für das Schöne zu haben. Halleluja, ja, ich bin dabei. Aber zuerst kriegst du die Bittere, die Leer. Wir sind schnell da für das, was besonders wunderbar ist, das umschwärmt ist, das Begeisterung hervorruft. Wir sind schnell da. Aber zuerst einmal müssen wir auch das andere akzeptieren. Nicht nur diese brennenden, feurigen Augen bei der Rahel. Wir verlieben uns so schnell in das Hübsche und Schöne und das Angenehme. Ich sage dir nur die Wahrheit, so schnell. Es geht jetzt nicht ums Heiraten, sondern es geht hier um das Leben zu gestalten. Wie gestalte ich mein Leben? Du und ich, wir müssen zuerst mal die Lehre annehmen und akzeptieren. Auch wenn wir es nicht haben wollen mit den komischen Augen. Denn das war das Wichtigste. Die Augen, heißt es in der Bibel einmal, sind die Fenster der Seele. Also Jakob hat hineingeguckt und gesehen, also bei der ist vieles ganz anders. Das will ich gar nicht, diese blöden Augen. Das, was in der Seele alles noch drinsteckt, das muss alles aufgearbeitet werden. Das muss alles so auf Seite gelegt werden. Das hat seinen Preis. Reich Gottes wird über die Lea gebaut, nicht über die Rahel. Hör mir gut zu, Reich Gottes wird nicht über die Rahel gebaut. Über das Himmlische, das Göttliche, das Geistliche, das Große. Nein, David, Jesus kommen aus der Lea. Und von Rahel kommt gar nichts, was im Land als Segen und großartig gewesen wäre. Der König Saul aus dem Stamm Benjamin und Josef wurde sowieso nach Ägypten verkauft. Was war das? Nicht die Rahel baut das Reich Gottes. Nicht die Rahel ist der Segensträger, sondern die Lea. Der Segen kommt über die Lea, Jesus, David und das Volk Gottes. Und bevor du deine Rahel bekommst, deine Traumfrau bekommst, musst du zuerst mal für die Lea arbeiten. Und das heißt, du musst hier für den Segen arbeiten. Der Segen wird dir nicht in den Schoß gelegt. Nun, darum kommen wir kaum zur Erfüllung unserer Träume, weil wir ja nur Rahel im Kopf haben und nicht das, was Gott vorgesehen hat. Wer die Krone haben will, muss zuerst mal das Kreuz akzeptieren. Wer die Krone haben will, der muss zuerst das Kreuz akzeptieren und auf sich nehmen. Ohne Kreuz gibt es keine Krone. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Er muss 7 Jahre weitermachen und weiter dienen und weiter sein Bestes tun. Oder er wird niemals Erfüllung in seinem Leben haben. Er wird niemals das Ziel erreichen. Und der Jakob hat damals falsche Erwartungen gehabt, hat er vorgestellt, meine süße Rahel. Meine Rahel, ach du liebe Zeit, das ist meine Rahel. Aber bei uns ist nicht so. In dieser Welt ist nicht so. Gott hat ganz andere Gedanken, auch für dich und mich. So, du hast eine Existenzberechtigung. Und du kannst nur deine Existenzberechtigung verwirklichen, wenn du die Lea annimmst, die Ältere. Wenn du sie annimmst und sagst, okay. Von Jesus heißt es auch, dass er nicht der Schönste war. An ihm war keine Schönheit. Lies mal Jesaja 53. Keine einzige Schönheit. Er war der Verachtete, der Unwerteste. Und er wurde verworfen von seinem eigenen Volk. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Schaut, das ist es. Wenn du den Segen Gottes annehmen willst, musst du zuerst einmal deine Lehre akzeptieren. Das Irdische. Das Komische, das Blöde. Aus Lea kam der David, kam Jesus, kam die Herrschaft, kam das Reich Gottes. Willst du das annehmen? Werd nicht mutlos. Du wirst deine Rahel noch bekommen. Aber ob du da groß glücklich wirst mit ihr, hier in diesem irdischen Leben wirst du mit der Rahel nicht glücklich. Wir wissen ja, was alles da gewesen ist. Das ist mal die Geschichte von Jakob und Rahel. Die ist bei der Geburt von Benjamin gestorben, bei der Entbindung. Der hat es nicht überlebt. Und Rahel beweint ihre Kinder von Bethlehem. Wir lesen diese Geschichte, als Jesus geboren wurde. Sie beweint ihre Kinder. Dieser Mord des Herodes an die Knaben in Bethlehem, weil er da sich fühlte, von den weisen Menschen betrogen zu sein. Wenn wir Jesus akzeptieren, werden wir auch unsere Rahel bekommen, wie auch immer, was es auch immer ist. Aber zuerst einmal musst du die Lehre, dieses Natürliche, die Blöde, das Blöde annehmen. Ja, Herr, ist das wirklich alles? Muss ich ständig mit meinen Gedanken kämpfen, mit dem jenem kämpfen, mich mit dem abschlagen und rumschlagen, mit dem Widerspruch, mit Rebellion? Aber Jakob fügte sich. Er sagte, gut, ich arbeite nochmal 7 Jahre. Ich will meine Rahel haben, das habe ich mir vorgenommen und das will ich auch haben. Interessant ist, so wird man gesegnet, so kommt man zum Ziel und so verwirklicht man das Reich Gottes. Und Jakob war dazu bestimmt, das Reich Gottes zu verwirklichen. 12 Stämme dem Volk Israel zu geben. Und natürlich die Frauen, ihr ganzen Wettkampf und dieser ganze Wettstreit, was da war bei diesen Frauen und ihren Mägden, die haben das Volk Gottes groß gemacht. Und dieser Wettkampf zwischen Rahel und Lea, was es auch immer ist, versucht es zu vergeistlichen, zu übersetzen in deine Sprache, dass du diese Bilder mal verstehst. Wenn du dich deinem Schicksal fügst und diese ganzen Wettkämpfe, ja, die hat schon 4 Söhne geboren, diese Lea, aber ich habe noch kein einziges Kind. Und dann versucht die Rahel irgendwie dem lieben Gott nachzuhelfen. Das sind nur so Romanzen, wenn wir so die Bibel lesen, aber da sind große Wahrheiten drin. Und wenn wir sie entdeckt haben und dann das auf unser geistliches Leben übertragen, da werden wir sehen, das Leben besteht aus 2 Seiten, diesseits und jenseits. Wenn du einmal das Jenseits haben willst, dann musst du zuerst mal das Diesseits annehmen, und zwar voll in ganzen Zügen, in der ganzen Blödheit und Verrücktheit. Du musst deine Lehre akzeptieren. Und dann kannst du auch das Jenseits akzeptieren. Wer dieses Leben nicht leben will, der wird auch das geistliche Leben nicht leben können und verwirklichen können. Du musst zuerst einmal hier das Leben mit der Lehre verwirklichen, hier in die Tiefe gehen, bevor du in die Höhe gehst, hier zuerst mal dich selbst anzunehmen. Du hast eine Existenzberechtigung, dich selbst anzunehmen. Ich habe viele Dinge schon gesagt. Du musst, wenn du das noch nicht alles begriffen hast, hör dich nochmals an und nochmals an. Vielleicht musst du 5-mal die Predigt hören, bevor du das einmal kapierst in aller Liebe. Du wirst erst das andere bekommen, die Seligkeit, den inneren Frieden und die innere Freude, wenn du die Lehre akzeptiert hast in deinem Leben. Das Schwierige, das Komplizierte, das, was dir gar nicht so schmeckt. Jakob muss hier in diesem sauren Apfel beißen. 7 weitere Jahre ist zwar sehr viel. 7 Jahre, so lang. Und deshalb werden bei vielen Christen ihre Träume, ihre Pläne nicht wahr, weil sie nicht bereit sind, dem sauren Apfel zu beißen. Weil sie nach etwas streben, nach was Großem und so weiter. Nein, aber hier, sie nehmen die Praxis nicht an, was die Praxis ist, und deshalb sind sie dann hinterher depressiv, schwermütig, unbefriedigt, unglücklich und sterben sogar unglücklich, weil sie die Lehre nicht akzeptiert haben. Und ohne Lehre gibt es keinen David, keinen Jesus und keine Bibel und kein Christentum. Viele sind von ihren Träumen enttäuscht. Ich konnte mich nicht verwirklichen. Ich habe hier einen DDR-Menschen mal beerdigt, der hier mit Wilhelm Pieck und so weiter gekämpft hat. Einen Satz muss ich sagen, ich konnte dann erzählen, was ich wollte. Und der eine Satz war, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Die meisten Menschen können in diesem Leben ihre Ideale nicht verwirklichen. Und ich habe mich oft gefragt, Johannes, kannst du deine Ideale verwirklichen? Und ich frage dich, hast du schon deine Ideale verwirklicht? Du hast gespart und so weiter und dann ist alles futsch. Wie gewonnen, so zerronnen. Hast du schon deine Ideale verwirklicht? Und niemand von uns kann seine Ideale so verwirklichen. Der Kommunist hat schon recht gehabt, dieser Atheist. Das wollte unbedingt den Leuten ein Stammbuch schreiben. Er konnte sein Ideal, ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen. Und hier, ohne Lea kannst du dein Ideal, dein Rahel nicht verwirklichen. Das kriegst du nicht. So süß, wie sie auch ist. Und Jakob war bereit, noch einmal daran zu arbeiten, ohne depressiv, schwermütig, lebensmüde oder unglücklich und verwirrt zu werden. Einfach daran zu arbeiten, seinen Traum zu verwirklichen. Wir haben alle eine Existenzberechtigung. Wir müssen an unseren Träumen arbeiten. Im Himmel werde ich eines Tages glücklich sein, gewiss. Aber zuerst musst du hier glücklich werden. Und solange du nicht hier glücklich wirst, mit dem, was du hast, mit den paar Brocken, mit dieser blöden Lea, verstehst, dann wirst du drüben auch nicht glücklich sein. Was sonst nützt das ganze Reden Gottes in deinem Leben nicht, die ganze Vision, ich habe geträumt, Rahel, oh du Süße, du Liebe, du Nette, verstehst, kannst lange träumen, aber ohne der Lea gibt es keine Rahel. Ohne der Lea kann der Wille Gottes nicht verwirklicht werden. Lea war diejenige, die den Willen Gottes im Leben Jakob, in der Familie Gottes, im Volk Gottes verwirklicht hat. Und du musst diese Brücke gehen. Bei uns ist Sitte in unserem Land so. Zuerst kommen die Ältere und dann kommen die Jüngere. Du musst zuerst einmal für die Lea dienen, bevor du für die Rahel dienst, bevor du für den Himmel dienst. Und erst wenn du für deine Lea abgedient hast, dann wirst du für die Rahel anfangen zu dienen, für den Himmel zu leben, für die andere Wirklichkeit. Aber zuerst einmal, wir werden hier damit konfrontiert, ob es einem passt oder nicht, ob es einem angenehm ist oder nicht. Kannst eine andere Gemeinde suchen, kannst einen Pastor suchen und so weiter. Du wirst aber an der Wahrheit nicht vorbeikommen. Wir können uns nicht an diese Wahrheiten vorbeimogeln. Wahrheit bleibt Wahrheit. Und das ist der Weg Gottes. Nur so macht Gott aus dem Schaden gut, was auch im Leben Jakobs gewesen ist. Ich will gesegnet werden um jeden Preis. Herrgott, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und dann sagt der Herr, jetzt kommt er dort an und dann verliebt er sich, verknallt er sich da in diese Rahel. Und er sagt, ja, die kriegst du, aber du musst noch 7 Jahre dienen. Noch 7 weitere Jahre. Nimm die Lea, die Blöde. Was es auch immer ist, Gott möge mir vergeben. Lea, du wirst mir vergeben, wenn ich mal im Himmel bin, wenn ich so über dich gesprochen habe, hier auf dieser Erde. Die Lea, nimm sie an und dann wirst du ein Segen sein. Du wirst ein Segen sein. Das, was du schon immer wolltest, gesegnet sein, zahlreich sein wie Sand am Meer. Von Benjamin ist nichts da, von Josef ist nichts da, aber auf der ganzen Welt gibt es Juden. Und Judah kam aus der Lea, aus ihren Lenden. Du wirst die Erfüllung haben, du wirst den Segen erleben. Und so viele Menschen, die gieren nach dem Segen und dann sind sie am Schluss deprimiert. Da haben sie die Frau, die sie wollten, diese Rahel, nicht bekommen. Stattdessen haben sie das und das bekommen. Nur Schwierigkeiten, nur Probleme, nur Anfechtungen, nur was weiß ich. Und dann viele, deshalb auch heutzutage, viele Ehen gehen kaputt und auseinander, weil sie nicht kapiert haben, was Ehe wirklich ist, was der Plan Gottes mit unserem Leben ist. Gott will, dass wir zuerst mal das Schwierige nehmen, die Nuss knacken, das Rohmaterial bearbeiten. Und dann, wenn das soweit ist, wenn wir das verstanden haben, das Geheimnis des Segens, dann geht es Stück für Stück mit uns weiter. Man bekommt immer nicht das, was man möchte. Man bekommt nicht, verstehst du, das, was man möchte. Man bekommt zuerst mal die Lea, was man nicht liebt, was man, an was man gar nicht glaubt, was man gar nicht sehen möchte, was man gar nicht sehen kann, aufgrund ihres Augen und so weiter. Und man bekommt immer das, was man nicht braucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, in meinem Leben geht es oft so, das, was ich nicht wollte, was mir nicht gefallen hat. Deshalb, Gottes Segenswege, ihr Lieben, sind ungewöhnliche Wege. Ich habe von einem Pfarrer mal gehört, ein Zeugnis, dass seine Gemeinde ihn fristlos entlassen hat. Kann passieren in Freikirchen, in der Staatskirche kann es nicht so gut passieren, aber in Freikirchen passiert es sehr oft. Wurde über Nacht entlassen, auf die Straße gesetzt, lebte in Ungewissheit, wusste nicht weiter, wie es weitergehen, hat Schuldgefühle in seinem Leben gehabt und so weiter, saß da. Und dann läuten am Sonntag die Kirchenglocken da, wo er predigen sollte, läuten die Glocken und er hört diese Glocken aus der Ferne und seine Frau, die heult, sagt, guck mal, was haben wir jetzt von unserem Leben? Die Ideale, die wir wollten, können wir nicht mehr verwirklichen. Entlassen, arbeitslos, geht stempeln. So, in ihren Herzen liegt ein tiefer Schmerz. Und sie betet, oh Gott, du kennst alles. Du weißt alles. Wir haben doch das Beste gewollt für die Gemeinde. Und dann hat man uns entlassen, versetzt womöglich und so. Mit einem Pfarrer hier aus Güstrin, der steht auf der Kanzel und schaut runter und sieht die Hörner vom Teufel an der Kanzel, bei Nacht und Nebel segnet die Hörner ab dem Teufel. Und da wurde versetzt nach Brandenburg, nachher als Pfarrer, verstehst du, sowas passiert schnell. Und dann steht er da, du willst nur das Beste, du willst nur die Ehre Gottes, du willst nur Gott verherrlichen. Und plötzlich klingelt es bei diesem Pastor an der Tür. Da steht die Jugend, die ganze Jugend der Gemeinde. Und die sagen, Pastor, wenn sie dich rausgeschmissen haben, haben sie auch uns rausgeschmissen ebenfalls. Wir sind gekommen, dir zu sagen, dass du mit uns rechnen kannst. Und da ist die Botschaft, die ich hier habe. Fang von vorne an. Wir gehen mit dir. Fang von vorne an. Und das ist, was Gott in deinem, meinem, unserem Leben immer wieder tun möchte. Fang von vorne an. Mensch, wenn die dich rausschmeißen, wenn die dich entlassen, wenn die dich kündigen, wenn die dich auf die Straße setzen, fang von vorne an. Fang von vorne an. Gott will mit deinem Leben sein. So was auch mit diesem Jakob. Ich will mit dir sein, ich will bei dir sein, überall wo du hingehst. Ich will dir einen neuen Aufbruch schenken. Dass deine Rahel nicht bekommen. Aber jetzt arbeite nochmal 7 Jahre. Gib dich nicht auf. Du hast eine Existenzberechtigung, Bruder, Schwester. Und so ist, wie Gott mit uns manchmal anfängt. Er schmeißt uns auf die Straße. Aus dem Nest raus. Gottes Wege sind Segenswege, aber keine einfachen Wege. Also freu dich nicht so viel und sei nicht so begeistert. Ich gehe den Weg Gottes. Ein Segensweg. Nein. Du wirst auf die Straße geschmissen, ins Krankenbett gelegt, auf dem Friedhof begraben. Das ist das Endergebnis. Weißt du, Gottes Wege sind anders. Gott sagt, fang jetzt noch von vorne an. Nochmals von vorne, gib dich nicht auf. Schau nicht zurück und bedauere dich nicht und quäle dich nicht mit deiner Vergangenheit. Vergangenheit ist vergangen. Zukunft hast du noch nicht. Du lebst heute, jetzt und hier. Und machst hier aus deinem Leben das Beste. Wir glauben oft, Gott habe uns vergessen und aufgegeben. Aber wie hat der Gott zu Jakob gesagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und wo du hingehst, werde ich auch hingehen. Und deshalb, unternimm etwas. Christen sind Unternehmer. Unternimm etwas. Tu etwas. Egal was. Schreib ein paar Briefe, mach ein paar Anrufe, klopf irgendwo an der Tür. Mehr wie rausschmeißen können sie dich nicht. Unternimm was. Und lass dich nicht abfertigen. Pastor, gib dich nicht auf. So haben die junge Leute gesagt, wenn du Gott treu vertraust und Gott treu in deine Jugend vertraut hast, in deine Kindheit Gott vertraut hast, dann wird Gott dich auch im Alter nicht vergessen. Ich weiß, Gott ist ein treuer Gott. Wo du hingehst, was du machst, das mache ich mit. Das ist ein guter Kumpel. Manche Leute wollen dieses gar nicht haben und schimpfen, Gott darf man nicht Kumpel nennen. Gott ist ein Kumpel. Halleluja. Ein Freund. Er macht mit uns alles mit. Er geht mit uns sogar Pferde stehlen. Ja, du lachst. In Amerika gab es einen Pastor, der war, steht sogar in den Annalen Amerikas Geschichte, war ein guter Prediger, hat sehr dynamisch gepredigt, aber der hat Pferde gestohlen. Oder die Leute zum Altar gerufen und dann und so weiter und seinen Leuten dann beauftragt, dann früher sind sie mit den Pferden dazu in den Camp-Meetings gefahren. Und da wurden die guten Pferde gestohlen. Und dann kamen sie, Pastor, unsere Pferde sind gestohlen. Dann hat er gesagt, beruhigt euch. Der Herr wollte euch nur erleichtern. Beruhigt euch. Aber er wurde bekannt in Amerika. Er hat gepredigt und die Pferde geklaut. Aber der war so gesegnet, der hat so viele Leute zum Herrn geführt. Tut mir leid. Kannst denken, was du willst. Da, wo du hingehst, da gehe ich mit dir, sagt er. Auch wenn du Pferde stiehlst. Auch wenn du nicht korrekt bist. Auch wenn du nicht mir richtig dienst. Vielleicht, manche dienen Gott nur wegen dem Geld. Manche dienen Gott wegen der Ehre. Manche dienen Gott wegen dem und jenem. Was weiß ich, was sie für Motive haben. Gott interessiert sich nicht für die Motive. Gott interessiert sich, dass du ihm dienst. Wie auch immer. Und das andere, das wird ausgeglichen und dann kommst du nachher in den Annalen, in der Geschichte der USA. Dieser Pastor ist ein Pferdedieb. Pferdedieb, verstehst du? Ja. Gott sagt, ich werde mit dir mitgehen. Und Jakob war auch ein Gauner, ein Betrüger. Und er wurde dann auch betrogen. Glaub doch nicht, dass alles perfekt ist. Gott erzieht die Menschen. Gott korrigiert auch den Pferdedieb. Ich wollte es nur sagen. Gott sagt, ich gehe mit dir. Wie wirkt Gott und wie arbeitet Gott? Ich will nur noch ein paar Wahrheiten ganz schnell noch sagen. Ich habe noch ein paar Augenblicke Zeit. Weißt du, Gott fängt bei uns im Fleisch an und wir hören im Geist auf. Das ist zuerst Lea und dann die Rahel. Zuerst wir fangen im Natürlichen an mit dem blöden Zeugs, was nichts ist, was nichts taugt. Und dann erreichen wir sogar das Himmlische dabei. Und dann stehen wir nachher vor dem Gott und sagen, Herr, du hast alles gut gemacht. Auch, dass die Pferde weg sind. Ja. Gott ist an Menschen interessiert. Und nicht an Pferde und nicht an Autos und an diesen irdischen Klump. Vielleicht, weißt du, vielleicht hat Gott diesen Mann gerade für die Amerikaner dort benutzt, weil sie dann mit ihrer Gäule und ihr Pferde so sie vergöttert haben. Gott erlöst die Menschen von den Götzen. Ich weiß nicht, was der Motiv für diesen Pastor da gewesen ist, dass er Pferde stehlen ließ mit seinen Leuten. Wahrscheinlich haben die Leute, die nichts für seine Evangelisationen bezahlt, oder hat das Geld so auf diese Art verdient. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es fängt im Fleisch an. Das ist mir dieser Gedanken groß geworden. Es fängt im Fleisch an, im ganz natürlichen Zeug, und dann wird es übertragen auf das Geistliche und Göttliche. Zuerst, ich diene Gott im Natürlichen, und dann erst, wenn ich das getan habe, dann kommt das Übernatürliche. Erst wenn ich das verbraucht habe, wenn ich das verbraten habe, im Natürlichen, was ich habe, dann, Herr, was soll ich jetzt weitermachen? Gebt ihr ihnen zu essen. Mehr haben wir nicht. Die 5 Brote. Und dann bricht der Heiland diese 5 Brote und alles, was der Herr Jesus segnet, wird immer zuerst gebrochen. Wird zuerst immer gebrochen. Gott ist an Menschen interessiert. Und du hast eine Existenzberechtigung. Und wenn du überleben möchtest, nicht nur für dieses Leben, sondern auch das andere Leben noch erreichen möchtest, dann solltest du bereit sein, zerbrochen und gebrochen zu werden. Wenn du den Willen Gottes tust, dann wirst du erleben, was alles so in deinem Leben passiert, wie der Herr an dir arbeitet. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Der wird die Werke tun. Die Menge ist so groß, haben sie gesagt. Und das war gestern die Botschaft. Die ist so groß. Aber was haben wir? Wir haben nur 270 Denare in der Kasse. Das reicht auch nicht. Die ganzen Bäckereien können gar nicht so schnell Brot backen für diese Tausende von Leute hier. Das war ja nicht so, weißt du, die Infrastruktur und alles da in der Wüste, in dieser Einöde. Und wir haben nur 5 Gerstenbrötchen. Das war sogar das Brot der Armen. Gerstenbrot, kein Weizenbrot oder Roggenbrot. Nein, Gerstenbrötchen und 2 kleine Fischlein. Aber mehr haben wir nicht. Und dann, was ist das für so viele? Du kannst erst Gott dienen und Gott dient durch dich und verwirklicht sich durch dich, wenn du das brauchst, was du da hast. 5 Brote und 2 Fische. Und ich verstehe, weißt du, ich verstehe, Gott gebraucht uns erst, wenn wir uns Teil getan haben. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, wenn unsere Mittel erschöpft sind, dann gebraucht Gott uns Menschen. Und dann arbeitet er mit seinem Vermögen und mit seinem Reichtum. Und dann wird er dir helfen, diese Berge zu erklimmen, die Schwierigkeiten zu überwinden, dass du sagst, das ist mein Berg. Gib mir dieses Gebirge, lieber Gott. Wie Kaleb. Gib mir dieses Gebirge. Seine Tochter war noch schlimmer. Die sagt, ich will nicht nur die unteren Quellen, ich will auch die oberen Quellen noch haben. Die war richtig gierig. Der Auftrag Jesu ist, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr sollt etwas tun, ihr sollt euren Beitrag leisten, aber zuerst kriegst du die Lea, zuerst die Lea. Bis heute hast du vielleicht noch nicht den Auftrag Gottes erfüllt, du hast noch nicht das getan, was Gott wollte, dass du in deinem Leben tust. Die Lea, noch vielleicht 5 Jahre für die Lea arbeiten, noch vielleicht 6 Jahre, noch vielleicht 1 Jahr für die Lea arbeiten. Und erst wenn du für die Lea gearbeitet hast, dann kriegst du sie, deine Rahel. Und wir müssen zuerst mal das Irdische ins Visier nehmen. Die Menschen brauchen mehr als nur Suppenküche. Die Menschen brauchen mehr als nur das Irdische. Dann merkst du plötzlich, du, ich habe nur geistliche Gaben. Warum bete ich nicht? Warum vertraue ich dem Herrn nicht? Warum mache ich das und jenes nicht? Wie wird man gesegnet? Zuerst einmal, du musst dein Bestes tun, was du kannst. Behaupte deine Existenz. So wie eine Birke, die wächst und die nimmt immer mehr Platz, die kümmert sich nicht, ob da Grenze da ist oder Nachbar nicht will oder was weiß ich. Die verwirklicht sich selbst und fängt an, dich selbst zu verwirklichen im Willen Gottes. Menschen brauchen Anleitung, wie sie die Kraft Gottes freisetzen können. Und deshalb predige ich, deshalb musst du auch die nächsten Predigten hören. Wir haben hier ein paar gute Botschaften gehabt. Jesus ist kein Gespenst, wird nächsten Mittwoch das Thema sein. Und Gott will dir Ruhe geben. Jesus ist kein Gespenst. Manche Leute denken nur, Jesus ist ein Gespenst. So Fata Morgana. Nein, er ist ein wirklicher Heiland. Ein Freund, dem kannst du vertrauen. Und deshalb glaube Gott. Glaube Gott, vertraue Gott. Nicht nur einem Gespenst. Einem Fata Morgana. Viele Menschen vertrauen dem Staat, der Bank, der Kirche, den Totenkirchen, der Politik, was weiß ich, der Religion. Vertraue Gott und vertraue deinem Verstand. Gott hat dir deinen Verstand gegeben. Schärfe deinen Verstand. Ich freue mich immer, habe mich riesig gefreut über unsere Betty. Die Betty hat die Psalmen aufgesagt, sie konnte die Psalmen aufsagen. Und dann, das Geheimnis war, sie hat bis ins hohe Alter Kreuzworträtsel gelöst. Ja, schärfe deinen Verstand. Übe, lerne. Und wir kennen Familie Böhringer. Familie Böhringer, wenn die lernten jedes Jahr eine neue Sprache. Sind alte Leute, aber jedes Jahr lernen sie eine neue Sprache. Sie wollen ihr Gehirn schärfen. Und das ist mir so groß geworden. Dann haben sie ein paar Worte, jede Woche so viel und so viel Worte gelernt, dann eine Grammarregel. Und dann unterwegs, wenn sie waren, sich gegenseitig abgefragt. Wenn du für deinen Geist nichts tust, verkalkst du. Tu was für deinen Geist. Tu was für deine Gesundheit. Tu was für deine Beziehungen, für deine Kontakte. Sonst am Schluss stehst du da, ich habe keinen Menschen. Die Lehre ist so wichtig. Sonst stirbst du aus. Ja, was soll ich machen? Ich habe keine Verwandte, keine Freunde, keine Bekannte. Geh in die Gemeinde, geh in einen Verein oder wo auch immer. Geh unter den Menschen, misch dich unter den Menschen, sitz dich mal auf der Parkbank. Oder bei uns ist eine Nachbarsfrau, die ist aus Brasilien, und diese Nachbarsfrau, die führt die Hunde für die ganze Nachbarschaft aus. Sie ist so tierliebender Mensch und führt die Hunde. Und es ist interessant, manchmal hat sie 3-4 Hunde so an der Leine und die unterhält sich mit den Leuten unterwegs und die Leute sprechen sie an. Und da lernt sie Deutsch, sie kann ja nicht richtig Deutsch, aber sie lernt Deutsch beim Hunde ausführen. Wir können so viel zuerst erreichen durch niedrige Arbeiten. Hund ausführen. Ist lächerlich. Ich habe zuerst gedacht, was macht die Frau? Die hat die ganzen Hunde führt ja von unserem Haus aus und vom Nachbarhaus jetzt seit neuestem auch. Und da ist so ein großer Hund noch dabei. Und dann geht sie mit ihnen spazieren. Ich brauche was. Wir müssen was tun. Zuerst mal 7 Jahre für die Lea und dann nochmal 7 Jahre für die Rahel. Und dann kommt noch ein Punkt. Und 7 Jahre für sein Vermögen. Dann soll er nicht als Bettler aus dem Leben gehen, sondern er soll gesegnet werden. Deshalb, halte deine Fahne hoch, das ist mein Reich. Und das ist dann Gottes Reich. Und Gottes Sache. Und so weiter. Und erst dann hast du das Ziel erreicht. Wenn du hier sagst, das ist mein Land, das habe ich erreicht. Hier behaupte ich mich, hier verwirkliche ich mich. Du kannst dich nicht überall verwirklichen, aber Gott hat dir den Freiraum gegeben. Innerhalb deines Rahmens. Und in meiner Bibel heißt es, wieder ein anderes Thema, kann ich nicht mehr drauf groß eingehen, aber da heißt es, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Außerhalb von Israel kannst du den lieben Gott vergessen. Auf Deutsch gesagt. Gott hat sich festgelegt für die Israel damals, ich bin herrlich in den Grenzen Israels. Dort, wo mein Name gilt, wo mein Name angerufen wird, wo mein Name bekannt ist, wo die Menschen nach meinem Namen genannt sind, dort bin ich herrlich. In Amerika habe ich nichts zu sagen. In Russland habe ich nichts zu sagen. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, so wie Gott damals die Grenzen festgelegt hat. Und die Grenzen Israels werden festgelegt nach der Zahl der Kinder Israels. Steht auch in der Bibel. Sind da viele Leute drin, sind die Grenzen weit. Sind da wenig Leute drin, ist die Grenzen klein. Und als es keine Juden in Israel gab, gab es gar nichts mehr in Israel. Da kamen die Palästinenser oder die Philister. So, nach den Grenzen, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. In den Grenzen, wo du lebst, ist er herrlich. Und wo du nicht lebst, wo du nicht verwirklichst, ist Gott nicht zu finden. Kannst lange suchen, kannst sogar Lupe nehmen, kannst Radar nehmen, wirst Gott nicht finden. Gott ist nur herrlich in den Grenzen Israels. In den Grenzen deines Lebens, heißt es auf Deutsch für mich. In deinem Bereich, wo deine Aura ist, oder was weiß ich, wie ich diese Dinge nennen möchte. Da, wo du Einfluss hast, wo du was zu sagen hast, Du kannst nicht über andere Familien kommandieren. Du kannst nur über deine Familie Herr sein. Und du kannst über andere Leute nicht bestimmen. Du kannst nur über dein Leben bestimmen. Du kannst nicht für andere Leute beten, lieber Gott, mach das und mach das, mach das. Wenn du für andere Leute betest, verändert Gott dich, nur damit du eine andere Einstellung zu den Leuten bekommst. Das ist alles. Da bist du enttäuscht. Aber du hast eine andere Sicht plötzlich für diese Leute. Aber zuerst mal, das Große passiert bei dir, nicht bei den Leuten. Vergiss die Leute. Zuerst kommt deine Lea und dann kommt deine Rahel. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass es nicht so spät ist, dass wir Öl einkaufen, dass wir vor offener Tür stehen. Bald wird die Nacht kommen, wo niemand mehr wirken kann. Herr, ist es jetzt noch Zeit, jetzt ist noch Gnadenzeit. Wir möchten unsere Berufung nicht aufgeben, wir möchten unsere Bestimmung nicht aufgeben. Wir möchten wirken, solange es Tag ist. Halleluja, Herr Jesus, segne diesen Tag, wenn wir nach Hause gehen, dass wir uns verwirklichen, unsere Existenz behaupten, dass wir unsere Bestimmung an den Tag legen. Ich bin dafür bestimmt, dafür erwählt, dafür gesegnet worden von dem Herrn. Das will Gott von meinem Leben haben. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, wir fangen von vorne an, egal wo wir sind, egal was wir tun. Wir möchten nicht an dem Alten weitermachen. Gott hat uns berufen, vorwärts zu gehen. Fange von vorne an, Bruder, Schwester, was es auch immer ist, im Namen Jesus. Halleluja. Und wir singen noch ein schönes Lied. Auf, denn die Nacht wird kommen. Bald wird es nicht mehr möglich sein. Jetzt kannst du noch was tun. Jetzt bist du noch beim Bewusstsein. Jetzt hast du noch einen Geist. Jetzt kannst du dich konzentrieren. Was weiß ich? Jetzt ist es möglich. Heute kannst du noch in die Versammlung gehen. Und ich weiß nicht, ob du noch morgen in die Versammlung kommen kannst, ob es noch morgen Versammlung überhaupt gibt. Du siehst ja, die Gemeinden, die Christen sterben langsam aber sicher aus. Und am Schluss wirst du dich wundern, wo sind die ganzen Gemeinden, wo sind die ganzen Kirchen geblieben? Und dann kommt das große Verderben. Was ich noch empfehle euch heute, ist, geht auf meine Facebook-Seite. Ich habe eine alte Prophetie von 1968. Und Ingolf Elsel, das ist ein anderer Pastor aus Norddeutschland, und er ist ein vertrauenswürdiger Mann. Ich kenne ihn, er war schon auch öfters in meiner Gemeinde, er hat bei mir gepredigt. Und er legt diese Prophetie von einer 98-jährigen Frau aus, die in Norwegen oben eine Prophetie bekommen hat vom Herrn. Wie weit sind wir denn? Und wir sind weiter, als du denkst. Und in dieser Prophetie sind vier Wellen, was die Frau beschreibt, was sie sieht, bevor Jesus kommt, was alles passiert. Das gab's 1968 noch gar nicht. Nicht einmal die 68er Generation gab es damals und so weiter. Und das ist alles, was die Frau offenbart und legt. Schaut euch an, es ist später, als du denkst. Und fang jetzt von vorne, kaufe jetzt die Zeit aus, es ist gute Zeit. Gott segne uns. Wir singen noch ein Lied, Peter.